Das Evangelium steht bei Matthäus im 26. Kapitel und ist zugleich Predigttext. Am ersten Tag der ungesäuerten Brote traten die Jünger zu Jesus und sprachen: Wo willst du, dass wir dir das Passahlamm zum Essen bereiten? Er sprach: Geht hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm: Der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist nahe. Ich will bei dir das Passahmahl halten mit meinen Jüngern. Und die Jünger taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das Passahlamm. Und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den Zwölfen. Als sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, jeder einzeln zu ihm zu sagen: Herr, bin ich's? Er antwortete und sprach: Der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: Bin ich's, Rabbi? Er sprach zu ihm: Du sagst es. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, zwei Themen sind in unserem Predigttext miteinander verwoben: die Figur des Judas und das Passafest und das Heilige Abendmahl. Über beide Themen möchte ich heute mit Ihnen nachdenken und fange mit dem Erschütterndsten an: Judas. Was war bloß in diesen Mann gefahren? Lebt 3 Jahre an der Seite von Jesus, gehört zum engsten Freundeskreis und verrät Jesus schließlich. Verraten und verkauft ist ja bei uns bis heute ein Sprichwort geblieben. Es war keine Handlung im Affekt oder aus Angst oder aus Schwachheit wie bei Petrus, sondern der Verrat, der war von Judas knallhart geplant. Judas war aktiv zu den hohen Priestern, den Feinden von Jesus, hingegangen. Er hatte mit ihnen verhandelt. Und zwar nicht darüber, ob Jesus richtig oder falsch lehrt und dass sie vielleicht auf der falschen Spur wären, sondern ihm ging es ums Geld. Er hat 30 Silberstücke, 30 Silberlinge herausgehandelt. Es klingt wenig, aber später im Evangelium lesen wir nach, dass man davon immerhin einen Acker kaufen konnte, der als Friedhof diente. Also wenn man heute einen Preis ansetzt, denken Sie einfach an ein mittelgroßes Baugrundstück. Je nachdem, ob es am Dorf oder in der Stadt ist, kostet es 50.000 bis 150.000 Euro. Also so in etwa müssten wir die 30 Silberlinge dann ansetzen vom Wert. Der Deal war bereits gemacht, als Jesus sich mit den Jüngern dann zum Passahmahl zu Tisch setzte, was wir ja gerade als Lesung gehört haben. Judas mit seinem Geld in der Tasche oder wo auch immer saß dabei, scheinheilig. Er tat so, als wäre nichts. Und inzwischen war er doch ein Agent der Gegenseite gewesen. Die Worte Jesu sind überdeutlich. Ich habe das die ganzen Jahre immer nur als sehr hart aufgefasst und habe mich gefragt, warum redet Jesus so? Ich glaube, es ist ein Weckruf an Judas. Er sagt ihm nochmal im Klartext, was da abgeht. Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Deutlicher geht es ja nicht. Auf die verwirrte und besorgte Rückfrage der Jünger hin präzisiert Jesus seine Aussage nochmal. Einer unter euch, das bedeutet, einer, der für mich ist, wie ein Bruder oder ein Sohn, einer, der mit mir am Tisch sitzt, der quasi zu meiner Familie gehört, nämlich der seine Hand mit mir in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Und dann wird Jesus noch deutlicher. Der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, aber sie werden mich kreuzigen. Ich werde ein schlimmes Schicksal erleiden. Aber es gibt ein noch viel schlimmeres Schicksal, nämlich weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Judas sitzt dabei, hört das und lässt sich leider nicht warnen. Er bleibt bei seiner Scheinheiligkeit, fragt dann noch wie ein Unschuldslamm, bin ich's, Rabbi? Was soll die Frage? Judas weiß doch, dass er es ist. Aber er lässt sich von Jesus nochmal ins Gesicht sagen, du sagst es. Das heißt in der Bibel, ja. Gut möglich, dass Judas beim Passamahl sogar noch dabei gewesen ist. Es steht nirgends drin, und Judas ging hinaus und verließ Jesus und seine Jünger oder so. Steht nicht. Vielleicht war er sogar noch dabei. Hätte Judas doch jetzt bereut, als Jesus ihn so eindringlich warnte. Hätte er das jetzt getan, was er am nächsten Tag tun würde, als schon alles zu spät war. Wäre er jetzt zu den hohen Priestern gegangen, hätte ihnen das Geld vor die Füße geschmissen, hätte gesagt, ich will's nicht, ich widerrufe den Deal. Es wäre eine unerträglich große Schuld. Ich kann nicht unschuldiges Blut vergießen. Dann wäre er gerettet gewesen. Die hätten Jesus trotzdem verhaftet. Die hätten ihn trotzdem hingerichtet. Den Verrat hätte es dafür, denke ich, gar nicht wirklich gebraucht und auch nicht das schlimme, unrühmliche Ende des Judas. Ich frage mich, was hat Judas mit uns zu tun? Und da ist eine Frage ja in der Mitte wichtig. Wie wichtig ist uns das Geld und wie wichtig ist uns Jesus? Das war ja für Judas auch die Frage, um die es ging. Wenn es darauf ankäme, würden wir für Jesus Geld oder andere Annehmlichkeiten dahingeben oder würden wir Jesus dafür verraten und verkaufen? Ich überlege mir das. Ich weiß natürlich jetzt, was ich theoretisch sagen würde. Wenn mir einer sagen würde, du kannst deinen Pfarrersstand, dein Pfarramt, dein Pfarrersgehalt behalten, wenn du Heil Hitler rufst, würde ich es machen oder nicht? Oder wenn du leugnest, dass Gott der Schöpfer ist, der Schöpfer von Mann und Frau und dieser wunderbaren Natur, was würde ich tun? Jetzt sage ich natürlich, klar, ich würde mich zu Jesus bekennen, aber in dem Moment, ich weiß es nicht genau. Wir können auch größer fragen, wie wichtig ist auch in unserer Kirche bei den strategischen Zukunftsplanungen und Reformmaßnahmen das Geld und wie wichtig ist bei diesen Plänen Jesus? Wie wichtig ist bei den persönlichen Lebensplanungen, bei Ihren und bei meinen, das Geld und wie wichtig ist dabei Jesus? Ich denke, das ist die Frage, die sich mir da zumindest stellt aus dieser Judas-Geschichte. Würden unsere Kirchenleitenden und würden wir uns im Zweifelsfall auch für das Geld entscheiden und Jesus verraten oder würden wir es den Gegnern von Jesus vor die Füße schmeißen und ihm treu bleiben? Unser Predigttext, dieser Teil Judas, das ist ein Bußruf, ein Weckruf an uns, ein Weckruf an unsere Kirche. Er schafft Klarheit auch über das Ende des einen und des anderen Weges. Bei dem einen Weg, bei dem Verrat des Judas, war das Ende, dass er sich das Leben nahm. Bei dem anderen Weg ist das Ende, dass Jesus ankündigt: Ich werde mit euch in meines Vaters Reich zu Tisch sitzen und feiern. Damit bin ich beim zweiten Teil, beim schöneren Teil unseres Predigttextes angelangt. Passa und Heiliges Abendmahl, beides gehört zusammen. Ja, sogar der größere Festkreis, Passa und Ostern, gehören zusammen. Und in den meisten Sprachen heißt Ostern sogar Passa. Ich habe mal nachgeguckt, Italienisch Pasqua, Pasqua, so sagen die das. Auf Russisch Pasca, haben wir auch Passa drin. Und dann habe ich noch Swahili, eine afrikanische Sprache, die sagen Pasaka. Oder Pasaka, ich weiß nicht, wie sie es betonen. Und in ganz vielen Sprachen heißt Ostern Pasaka. Da sieht man, es hängt zusammen. Und es gibt zurzeit eine ökumenische Aktion, jüdisch und christlich, näher als du denkst. Da wird es auf den Punkt gebracht, nämlich da steht dann Pesach, das ist das jüdische Wort für Passa, so sprechen die das aus, beziehungsweise Ostern. Ich habe mal dieses Plakat Ihnen hinbeamen lassen. Also danke, Brigitte, dass du immer so schön beamst. Jesus feiert mit seinen Jüngern Pesach, Passafest. Es war und ist bis heute das wichtigste Fest der Juden. Die Frage der Jünger: Wo willst du, dass wir dir das Passamahl, das Passalamm bereiten zum Essen? Das ist zunächst eine Frage der Tradition. Das ist ungefähr so, wie wenn wir sagen würden: Wo holen wir denn heuer den Christbaum her und was für Kerzen machen wir dran? Es ist so, es gehört sich, man feiert das. Und Jesus sagt Ja zu dieser Tradition. Er sagt nicht: Passa fällt heuer für uns aus, weil morgen wird mir Schlimmes widerfahren, morgen werde ich gekreuzigt, da ist mir nicht nach Feiern zumute, sondern er feiert gerade dieses Fest. Und wenn wir es durchdenken, werden wir auch sehen, warum. Es ist nämlich das Fest an eine Nacht, in der man gedenkt an eine Nacht, die heute vor ungefähr 3500 Jahren gewesen ist, in der die Israeliten sich zum Aufbruch bereit gemacht hatten in die Freiheit. Es war eine Nacht gewesen, in der man es eilig hatte. Es war keine Zeit, das Brot durchsäuern zu lassen. Und deswegen gab es auch ungesäuertes Brot in der Passanacht, in der Originalen. Und auch bei den Passafeiern, bei den Pessachfeiern der Juden, ist ungesäuertes Brot, also Weißbrot, Oblaten, halt alles ohne Sauerteig, wird da verwendet. Auch Jesus gibt diesem Brot, also verwendet mit seinen Jüngern ungesäuertes Brot und feiert die Erinnerung an die Nacht damals, von heute aus gesehen, vor 3500 Jahren, als Jesus lebte, war es vor 1500 Jahren. Es war die Nacht, auf die dann die Befreiung aus der Sklaverei folgte. Frei von Sklaverei. Jesus gibt dieser Feier nun noch eine andere, eine für uns Christen noch wichtigere Bedeutung. Er sagt: Nehmt, esst, das ist mein Leib. Wir erinnern uns an jenen Passaabend, der ja zugleich der erste Gründonnerstag war, also es war vor dem Karfreitag, es war wohl ein Donnerstag. Damals stand die Befreiung nicht aus der Sklaverei der Ägypter, sondern von Sünde, Schuld, Tod und der Gewalt des Bösen, der Gewalt des Teufels unmittelbar bevor. Entscheidend war nicht der schnelle Aufbruch wie damals am ersten Passatag, sondern entscheidend war die liebende Hingabe Jesu Christi für uns, die ihn durchs Leiden hindurchführte und in seinem Tod am Kreuz ihre Vollendung fand. Nehmet, esset, das ist mein Leib, liebend hingegeben für euch. Das heilige Abendmahl erinnert die Nachfolger Jesu Christi seit damals zuerst daran, frei vom Tod, wie das hier so wunderschön in eine Beziehung gesetzt worden ist. Auch der Wein, den Jesus nimmt, erinnert an die erste Passanacht. Damals hatte Gott die letzte und schlimmste Plage über den Pharao und das ägyptische Volk losbrechen lassen, weil der Pharao nämlich bei den neuen vorangehenden Plagen immer wieder das Sklavenvolk der Israeliten festgehalten hatte. Zuerst hat er gesagt, es ist alles so schlimm, geht und betet für mich. Und als es dann wieder besser wurde mit der Plage, da hat er gesagt, nee, ich brauche euch doch, wir brauchen unsere Sklaven bei uns. Nun in der Passanacht zog der Todesengel durchs Land und tötete in jedem Haus den Erstgeborenen. Die Israeliten waren allerdings geschützt, weil sie das Blut des Passalammes, das sie am Abend geschlachtet hatten und das sie in ihren Häusern aßen, an die Türpfosten ihrer Häuser gestrichen hatten. Das Blut an den Türpfosten war Zeichen für den Todesengel, an einem Haus vorüberzugehen und dort nicht den Erstgeborenen zu töten. Wenn Jesus über dem Kelch sagt, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden, dann erinnert das an das Blut der Passanacht damals. Jesu unschuldig vergossenes Blut rettet uns vor dem ewigen Tod. Es ist sicher nicht das erste Mal, dass ich darauf hinweise, aber es gibt da eine wunderbare Liedstrophe aus dem Lied Martin Luthers, Christ lag in Todesbanden, evangelisches Gesangbuch 101, wo er die Passanacht und das Blut Christi zusammendenkt. Hier ist das rechte Osterlamm, davon wir sollen essen, leben, leben. Das ist an des Kreuzes Stamm in heißer Lieb gegeben. Und jetzt kommt's. Des Blut zeichnet unsere Tür. Das hält der Glaub dem Tod für. Der Würger, also der Todesengel, kann uns nicht rühren. Also da zieht Luther quasi eine unmittelbare Parallele dazu. In der Passanacht hatte man an die Tür der Häuser das Blut geschmiert und der Todesengel konnte dann nicht rein. Und das ist auf uns übertragen und das ist eine Gewissheit, wo ich sage, die Gewissheit möchte ich haben, wenn ich mal sterben muss. Christi Blut ist auch für mich vergossen. Die Türpfosten meines Lebenshauses sind damit gezeichnet. Und der Würger, der Böse, kann mir nichts anhaben. Er kann mich nicht holen, sondern ich bin in Gottes Hand. Christi Blut für dich vergossen. Ein Hinweis noch, ich habe es vorhin eigentlich schon gesagt, mir gefällt der Matthäusbericht vom Heiligen Abendmahl auch deswegen so gut, weil er nicht nur vom Opfertod Christi spricht, sondern auch die Tischgemeinschaft mit Jesus dann im Reich Gottes verheißt und einen Vorblick darauf gibt. Ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich, sagt Jesus. Für mich ist dieser Satz wie ein Sonnenstrahl, der durch die dunklen Wolken der Leidensgeschichte Jesu und vielleicht auch manche Leidensgeschichte des einen oder anderen unter uns bricht. Es kommt der Tag, an dem Jesus mit seinen Jüngern im Reich seines Vaters feiern wird. Ich freue mich auf diesen Tag. Und das heilige Abendmahl, das wir heute feiern, ist ein kleiner Vorgeschmack darauf. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.